Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet. Vor nicht allzu langer Zeit hat hier in Leipzig das Markus-Theater stattgefunden. Also praktisch so ein Rundtheater, wo es eben darum ging, dass Menschen einmal mitbekommen, was ist eigentlich im Markus-Evangelium passiert. Ich durfte da mitmachen. Das war ziemlich cool. Und wir hatten als Vorbereitung so die Aufgabe, praktisch anhand von einem Schema uns einmal einzuprägen, was im Markus-Evangelium alles an Inhalt vorkommt. Also dass man praktisch chronologisch wüsste, was darin passiert. Kriegen wir das eigentlich hin, dass man mein Atmen nicht hört? Das ist ja schrecklich. Okay, gut. Also geht. Gut, dann machen wir so weiter. Wo war ich? Genau, also man hatte praktisch so ein Schema, das, anhand dessen man sich das dann einprägen konnte. Und ich bin da unglaublich motiviert reingestartet und ich wette, ich habe die ersten 12 Verse vom Markus-Evangelium bestimmt 10-mal gelesen und intensiv drüber nachgedacht. Ja, also ich habe auch, glaube ich, noch die Hälfte des Evangeliums so ein bisschen durchgearbeitet, der Rest, der kam dann halt spontan. So wie es immer ist mit solchen Sachen, war aber im Endeffekt auch gar nicht so schlimm. Aber was cool daran war, ich durfte doch einige Male über den Anfang des Markus-Evangeliums lesen und da kommt eine Person vor, wie ihr es vielleicht schon erahnen könnt, wenn ihr sie erkennt aus The Chosen, die ich wirklich interessant und manchmal fragwürdig finde. Johannes den Täufer, wer die Silhouette deuten kann. Funktioniert das? On. Ah. Ich lese einfach mal in den Text hinein. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem, und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel und in seine Lenden. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Vater im Himmel, ich möchte dich einfach bitten, dass du durch dein Wort zu uns sprichst und zeigst, was für jeden von uns vielleicht dran ist und was du uns sagen möchtest. Amen. Was mir auffiel, so am Anfang des Evangeliums, gibt es wie so einen einleitenden Satz. Nee, dann so rum. Es gibt wie so einen einleitenden Satz. Der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Also so, als würde Markus hier dem Leser erklären, aufgepasst, hier ist jetzt nicht nur irgendeine schöne Geschichte über irgendwen, der irgendwas Tolles erzählt hat. Hier geht es um nichts Geringeren als den Sohn Gottes, Jesus Christus, den Erlöser, der verheißen ist. Also wie so ein krasser Trailer für das gesamte Evangelium und alles, was dann noch kommt. Und wie könnte es anders sein? Geht es natürlich erstmal um den Boten. Erstmal um den Boten, der eben Jesus ankündigt. Und ich weiß nicht, wie ihr euch das vielleicht vorstellt, wenn ich so daran denke, König der Welt, Sohn Gottes, was könnte der für einen Boten haben? Wahrscheinlich jemanden, der irgendwie Autorität ausstrahlt, vielleicht groß, breit, könnte sich bestimmt gut artikulieren, würde bestimmt gepflegt, vielleicht sogar generell gut aussehen. Auf jeden Fall würde er, denke ich mal, irgendwie so den Eindruck machen, dieser Mann, der weiß, was er da redet, dem kann ich auch zuhören. Und dem kann ich auch Glauben schenken. Und dann sehen wir Johannes. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren und trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Eher wie so ein Hippie. Ich dachte da so, weiß nicht, Bob Marley der Nullerjahre, Tatsächlich habe ich in The Chosen auch, nee, nicht in The Chosen, aber in einem anderen Film auch eine Darstellung von ihm gefunden, wo er tatsächlich Dreadlocks hat. Also passt es vielleicht sogar. Und das fand ich interessant. Wie kann es sein, dass dieser Mann, der so, könnte man fast sagen, wahrscheinlich irgendwie schäbig aussieht, auch in der Serie The Chosen, habe ich eigentlich ein humanes Bild rausgesucht. Da gab es wirklich Szenen, wo der wirklich gruselig aussieht. Das wollte ich der Gemeinde dann nicht zumuten. Also, wie kann es sein, dass der so eine krasse Bewegung auslöst und, wie die Stelle ja sagt, so ganz Jerusalem, ganz Judäa zu ihm strömt? Und ich glaube, das kann man mit einer Sache begründen, mit Sehnsucht. Weil wenn wir in diese Zeit hineingehen, dann sehen wir, das ist eine Zeit, in der die Menschen in Israel sich sehr nach was gesehnt haben. Sich sehr nach einer Lösung sozusagen gesehnt haben. Weil wir können da zurückschauen, Israel wurde ins Exil geführt, nach Babylon, Volk einmal gefühlt zunichte und dann kommen sie am Ende wieder zurück. Aber, naja, Jahre ohne König und jetzt gerade Besatzung unter Rom. Na toll. Also eine Situation, wo die Israeliten sich sehr danach sehen, jetzt braucht es jemanden, der das irgendwie mal wendet. Der irgendwie eine Lösung bietet, der vielleicht auch eine Lösung bietet für die Sehnsucht, die man hat, für die Probleme, die man auch generell in seinem eigenen Leben hat. Jemand, der alles zum Guten wendet. Deswegen denke ich, Johannes könnte man unter anderem so als Rufenden beschreiben. Der Menschen ruft und der vielleicht so die Sehnsucht weckt, die in ihnen steckt. Und spannend ist, finde ich, dass ich glaube, dass diese Sehnsucht im Endeffekt in jedem von uns irgendwie steckt. Wir alle sehnen uns nach was. Weil wir merken, naja, so, ob wir jetzt Christen sind oder nicht, irgendwie an dieser Welt, da fehlt doch was. Es braucht doch noch irgendwie mehr. Es braucht doch irgendwie eine Lösung, irgendwie einen Halt für diese Probleme, die ich vielleicht auch immer wieder habe. Diesen Schmerz, den man vielleicht auch immer wieder mitmachen muss. Ich glaube, dass sich jeder Mensch nach sowas sehnt, praktisch nach so einer Lösung, nach einem Retter, auch wenn man es nicht so ausdrücken würde. Egal, ob man es wahrhaben möchte oder nicht, oder ob man es glaubt oder nicht. Das ist auch der Grund, warum es ominöse Erfolgscoaches auf YouTube gibt und einem das schnelle Geld versprechen, weil die Menschen irgendwie Sehnsucht haben und sich manchmal selbst in solche Dinge flüchten. So bei dem einen ist es vielleicht so ein exzessives Erfolgsdenken, bei dem anderen, naja, was ganz Gutes, die Familie. Wieder bei irgendeiner anderen Person ist es die ganz falsche Richtung und man sucht seine Fülle in Partys und Drogen. Deshalb ergibt es irgendwie Sinn, dass Johannes so eine Bewegung auslöste. Weil die Menschen Sehnsucht hatten. Und ich würde sagen, diese Sehnsucht, die hat einen Grund. Und ich würde behaupten, wir haben eine Sehnsucht, die ist uns von Gott gegeben und die kann nur Jesus stillen. Die kann eigentlich nur in dieser Gemeinschaft mit Gott gestillt werden. Weil er ist der, der uns geschaffen hat, der wirklich auch unsere Bedürfnisse kennt. Und das finde ich dann wieder so cool, was Johannes der Täufer von irgendwelchen Leuten unterscheidet, die sozusagen ihre Message künstlich hochpushen müssen mit irgendwelchen tollen Auftreten oder irgendwelchen sinnlosen Versprechen. Das hat er nicht mal nötig. Weil Jesus, den er ankündigt, wirklich die Lösung ist. Und vielleicht kommt dir so der Gedanke, irgendwie verständlicherweise, naja, aber ist es nicht irgendwie auch gar nicht so schlimm, wenn es Dinge in dieser Welt gibt, an denen mein Herz eben auch hängt, an die man sich vielleicht auch mal klammert, die auch einem Halt geben, weil ich meine, im Endeffekt, Gott ist sozusagen nicht immer, so wie wir es sehen können, physisch präsent. Und ich meine gerade in Menschen, Familie oder zum Beispiel in der Natur, da können wir auch irgendwie Gott erleben. Und ich denke, dass das stimmt. In vielen können wir auch Gott selbst näher kennenlernen. Aber all diese Dinge sind irgendwo trotzdem vergänglich. Lass es die Hobbys, die Leidenschaften sein, die wir haben. Naja, es kann auch mal sein, dass wir die nicht mehr ausüben können. Lass es Menschen in unserem Leben sein. Ja, so hart das ist, Menschen sterben auch und manchmal auch sehr unvorhergesehen. Es können selbst Sachen sein wie unsere Dienste in der Gemeinde. Das ist ja jetzt an sich nichts Schlechtes, was wir für Jesus machen, aber selbst das läuft auch mal ziemlich, ziemlich schlecht. Das ist eigentlich vorprogrammiert. Wenn unser Herz genau daran hängt, dann ist eigentlich die Enttäuschung gewissermaßen vorprogrammiert. Deswegen müssen wir aufpassen, woran unser Herz hängt. Ich würde insofern sozusagen nochmal anpassen und sagen, nur Jesus ist der, der unsere Sehnsucht nachhaltig stillen kann, der die Sehnsucht auch in Ewigkeit stillen kann. Und eine Sache, die ist mir dabei aufgefallen, das ist übelst leicht gesagt. So, Jesus ist die Lösung für alles, Jesus ist der, der alle Sehnsucht stillt irgendwie. Aber irgendwie ist es nicht immer so einfach. Was ist denn, wenn ich Jesus anrufe und anschreie und ihm sage, was gerade bei mir ein Problem ist, wonach ich mich gerade sehne, was ich mir wünsche, und er aber scheinbar nicht so antwortet, wie ich das gern hätte, und ich trotzdem noch dastehe und es keine Lösung scheinbar gibt? Ich habe versucht, eine Antwort darauf zu finden und muss aber sagen, ich habe keine so richtig gute gefunden. Wir können natürlich sagen manchmal, okay, naja, also Gott kennt auch unsere Bedürfnisse besser als wir selbst, und manchmal ist das, was wir uns gerade wünschen, nicht unbedingt das, was wir gerade bräuchten. Aber manchmal ist das auch, hilft uns das auch nicht krass weiter. Also das ist irgendwie so eine Spannung, und ich weiß auch gar nicht, ob wir die zu unseren Lebzeiten jemals auflösen können. Aber es ist uns auch klar gesagt, wir dürfen klagen. Ich mache es jetzt einfach mal aus dem Kopf, mir ist mein Lesezeichen rausgefallen. Petrusbrief, ich glaube, 1. Petrus Kapitel 5, Vers 7 steht, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er will euch erfüllen, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir dürfen klagen und wir dürfen das auch vor ihn bringen, und wir müssen auch nicht nur ganz vorsichtig sein, sondern wir können ihm auch einfach mal sagen, was bei uns abgeht und was wir da gerade von dieser Situation halten. Es ist okay, wenn wir unsere Sorgen, unsere Frustration, unsere Bedürfnisse auch ihm anvertrauen und auch auf ihn werfen, so sagt es der Vers. Vielleicht bist du gerade in so einer Situation. Auch da können vielleicht Menschen helfen. Wir haben tatsächlich ein Seelsorgeangebot in unserer Gemeinde, habe ich gehört. Also wenn ihr da Fragen habt, wendet euch gerne an Jan Ruben. Es ist nicht immer so einfach und trotzdem würde ich dabei bleiben. Nur Jesus kann unsere Sehnsucht nachhaltig stillen, nur diese Gemeinschaft mit ihm. Deswegen sollen wir sie zu ihm bringen, weil er sie erfüllen möchte. Also, Punkt 1, Johannes tritt irgendwie so als Rufner auf, der so die Sehnsucht der Menschen weckt. Und wir gehen einen Schritt weiter. Er hat ja auch selbst gewirkt. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und das finde ich interessant, weil eigentlich ist doch Johannes da, um auf was Neues zu zeigen, aber so Vergebung der Sünden, Buße, Umkehr, das ist ja jetzt nichts, was wir nicht eh schon kennen, wenn wir durchs gesamte Alte Testament gehen. Also das fand ich spannend. Was soll das mit dieser Taufe? Was soll das mit dieser Buße, mit dieser Umkehr? Und wenn Johannes tauft und Wasser braucht, wieso geht er in die Wüste? Also im Endeffekt wird er ja im Jordan getauft haben. Deswegen sah es wohl eher so aus. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich der Jordan ist, aber sieht eigentlich ganz schön aus. Also, stellt es vielleicht ganz gut dar. Und ich habe da irgendwie so eine gewisse Parallele gefunden. Ich weiß nicht, ob sie wirklich so gedacht ist, aber wenn wir zurückdenken an die Geschichte Israels, ne, Gott führt durch Mose das Volk Israel aus Ägypten aus und führt sie am Ende weiter ins verheißene Land. Und dazwischen haben wir halt noch Jahrzehnte Wüste. Wir haben diese Wüste sozusagen, diese Zeit, diese Zwischenzeit, diesen Übergang, eine Zeit der Vorbereitung, wo Gott diesen alten Bund mit Israel aufrichtet und ihnen die Gebote gibt. Und irgendwie können wir auch Johannes sehen, der in die Wüste ruft, der ja vielleicht wie so ein Übergang bildet von dem Alten Testament, was ja absolut wichtig ist und die Grundlage zu Jesus bildet, und gleichzeitig auch halt wieder nach vorne zeigt und auf das Nächste, was danach kommt. Und er predigt, ja, Buße, Umkehr, Vergebung der Sünden. Ich werde einfach, weil ich es wortgeläufiger finde und soweit ich weiß, ist auch das Gleiche, bedeutet einfach Umkehr anstatt Buße sagen, dass ihr euch nicht immer wundert. Und es passt auch zu dem, was Jesus später sagt, weil wenn wir ein paar Verse weiterschauen, Vers 15, Markus Evangelium, sagt er, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also man könnte vielleicht irgendwie sagen, Buße bzw. Umkehr und das Evangelium, der Glaube, das ist miteinander verstrickt. Das eine setzt irgendwie das andere voraus. Also diese Umkehr ist auch wichtig für unser Leben und wird es wahrscheinlich immer bleiben. Also Johannes tritt praktisch so als Wegbereiter auf und ich würde sagen, wir brauchen Umkehr in unserem Leben. Immer wieder. Mal weniger, mal mehr. Und vielleicht kommt dir so dieser Gedanke, naja, aber Buße, Umkehr, also sind das nicht irgendwie so altertümliche Worte? Sind wir da nicht vielleicht auch ein bisschen drüber und moderner? Und vielleicht auch, naja, aber hat das Jesus nicht im Endeffekt erfüllt? Müssen wir das überhaupt noch so predigen? Und ich glaube tatsächlich, ja, also anders gesagt, ja, Jesus hat es erfüllt, aber nein, diese Buße und diese Umkehr ist immer noch unglaublich wichtig. Eigentlich fast wichtiger denn je. Weil wenn ich in die Welt schaue, dann würde ich sagen, das, was wir dort bräuchten, wäre eigentlich genau das, Umkehr. Menschen, die realisieren, in ihren Taten haben sie eine Verantwortung vor Gott. Wir müssen uns irgendwann mal vor Gott für das verantworten, was wir machen. Und wir können auch auf der absolut falschen Seite sein. Wo wäre Spaltung, wo wäre Krieg, wenn Menschen das einsehen würden, ihre Rolle oder ihre Stellung vor Gott und die Möglichkeit, auch auf der falschen Seite zu sein. Und es ist einfach, das sozusagen wegzuschieben und das machen halt die Bösen der Erde und ich ja nicht. Aber so ist es ja irgendwie nicht, weil wir merken, wir sind auch immer wieder selbst das Teil des Problems. Wir laden Schuld auf uns, wir tun anderen Menschen weh. Selbst hier innerhalb der Gemeinde, wo man ja sagen müsste, naja, ne, das ist die Gemeinde Christi, selbst hier passiert es immer wieder, dass man einfach mal aneinander eckt, dass man eigentlich, ja, sich entschuldigen und vielleicht vergeben muss. Ich glaube, wir leben in so einer etwas hedonistischen Gesellschaft manchmal, also falls ihr der Begriff nicht sagt, das bedeutet sozusagen die Erfüllung meiner persönlichen Bedürfnisse, das ist das allerhöchste Gut. Also mehr gibt es nicht, es geht vor allem darum, dass ich die größtmögliche Befriedigung habe. Und ich glaube, dass man das immer mal wieder bei sich merkt, dass sich das sozusagen einschleicht. Das ist auch nicht per se schlecht, weil ich denke, wir sind auch in einer Zeit, wo zum Beispiel psychische Gesundheit von Menschen eine höhere Rolle spielt. Und es ist ja absolut gut, dass sowas nicht einfach weggeschoben wird und auch darauf Fokus gelegt wird. Aber unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Bedürfnisse, die können uns halt auch mal übelst in die Irre führen. Wenn man zum Beispiel in der Wüste ist und generell einfach krass viel Durst hat, dann hat man vielleicht Lust auf Cola. Aber wahrscheinlich ist es genau das, was man eigentlich nicht bräuchte. Und ich glaube, das ist auch ein Problem in unserem Herzen. Und es ist eigentlich fast schon vorprogrammiert, dass wir immer und immer wieder auch mal falsch abbiegen und auf dem falschen Weg sind. Und die Frage ist, sind wir in so einer Bereitschaft, uns auch korrigieren zu lassen? Wenn man an einen Ort segeln möchte, dann wird es niemals gehen, dass man immer perfekt auf dem Kurs ist, weil es gibt Wellen und es gibt Wind und der Wind dreht sich und alles Mögliche und es gibt Stürme auch in diesem Leben. Aber wenn man sich immer wieder neu ausrichtet, dann kommt man am Ende trotzdem zum Ziel. Und ich denke, das ist wichtig, weil, ja, also gerade auch wir jetzt als Christen, wo wir ja sagen, naja, Jesus ist für unsere Sünden gestorben irgendwie, ich muss ja jetzt auch keine Angst mehr vor Hölle oder was auch immer haben, nur weil ich jetzt mal einen Fehler mache. Und das stimmt. Aber ich glaube, man läuft auch Gefahr, die Konsequenz und die Wichtigkeit von Sünde dann kleinzureden. Weil wenn wir zum Beispiel in die Bibel schauen oder generell in die Welt, sehen wir, es hat immer auch eine Auswirkung. So Sünde, schuldig vor Gott zu sein, das ist nicht gut und das tut uns nicht gut. Und das mögen wir vielleicht jetzt noch nicht sehen, aber spätestens in der geistlichen Welt, in der unsichtbaren Welt, hat es eine Auswirkung. Und die ist nicht gut. Und ich glaube, wir können uns immer die Frage stellen, wo befinde ich mich auf Irrwegen? Wo befinde ich mich vielleicht auch jetzt gerade auf einem Irrweg? Und wir können schauen, leben wir so, dass wir das begünstigen, dass wir das erkennen und dass wir da in der Lage sind, umzukehren? Ist es ein Teil unseres Alltags, dass wir ja auch mal in die Stille gehen und mal gucken, wo bin ich vielleicht selbst falsch gelaufen. haben wir vielleicht Menschen um uns herum, die uns das auch bereit sind zu sagen. Mal aus meinem Leben zu erzählen, ich habe das tolle Privileg, Teil von so einem kleinen Männerhauskreis zu sein, sozusagen. Also wir sind 4 Jungs, wir treffen uns einmal in der Woche. Und das Coole ist, wir sind wirklich ehrlich zueinander. Also eigentlich weiß jeder von jedem so ziemlich alles. So von Vergangenheit bis Probleme, die man im Leben hat. Eigentlich hat keiner ein Geheimnis. Und ich habe es doch schon öfter mal und auch letztens wieder erlebt, wie ich so von meinem Tag erzähle und von den Plänen, die ich vielleicht in der Zukunft habe und ja, wie ich das so in der nächsten Zeit machen möchte. Und währenddessen merke ich schon, nee, eigentlich ist das ziemlicher Mist, den du hier gerade erzählst. Eigentlich biegst du gerade richtig falsch ab. Und dann bohren die anderen auch noch nach. Und dann fragen die nach, aber okay, aber Simon, also sicher, dass das so gut ist? Und da gibt es auch die Stelle, ne, lieber Hand abpacken, als wenn sie sich zur Sünde verführt. Ne? Also ist wirklich so gut. Und das ist immer und immer wieder unangenehm. Aber ich merke immer wieder, das ist genau das, was man in dem Moment braucht. Oder auch vielleicht im Mentoring, das durfte ich auch schon erleben, wie ich da vor mindestens einer wirklich doofen Entscheidung bewahrt wurde, weil mir jemand nochmal die Meinung sagen konnte und sagen konnte, ne, das ist eigentlich nicht so der richtige Weg. Falls du an Mentoring Interesse hast, wende dich auch gerne wieder an Jan Ruben, denn auch dafür haben wir tatsächlich eine Möglichkeit in unserer Gemeinde. Also ist es Teil von deinem Tag, von deinem Alltag, auch auf dich selbst zu schauen und gucken, wo du vielleicht falsch gelaufen bist oder falsch läufst, und hast du Menschen um dich rum, die dir das vielleicht auch sagen, wenn du es selbst nicht siehst. Und ein kleiner Exkurs sozusagen noch. Manche von euch wissen es, ich bin ja immer mal bei sozusagen so Straßenevangelisationseinsätzen dabei. In letzter Zeit ein bisschen weniger, aber an sich ist es schon gewissermaßen so mein Ding. Und ich durfte da auch schon einige Teachings mitnehmen. Und eine Sache, die uns immer wieder gesagt wurde, ist, predigt auch über Umkehr, predigt auch über Buße. Vor allem mit so einem Satz, der mir sehr hängen geblieben ist. Die gute Nachricht ergibt nur Sinn im Bilde der schlechten Nachricht. Die gute Nachricht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, ergibt eigentlich nur Sinn, wenn wir verstehen, dass es da ein Problem gibt, dass unsere Sünde, die jeder von uns hat, uns von Gott trennt und dass eigentlich das, was wir verdienen würden, was auf uns zukäme, die Ewigkeit getrennt von Gott, nämlich die Hölle ist. Ich glaube, dass wir manchmal vielleicht auch Angst haben, solche Begriffe in den Mund zu nehmen, weil ich meine gerade so Buße und Hölle, ich glaube, das wurde auch leider häufig missbraucht in der Vergangenheit, dass man sozusagen versucht hat, Menschen künstlich Angst einzujagen, um sie zu einer Entscheidung zu zwingen. Das ist überhaupt nicht gut, das ist überhaupt nicht richtig. Aber wenn es da uns darum geht, die ganze Wahrheit zu erzählen, gerade wenn jemand vielleicht Interesse hat, dann ja, ist auch das Teil davon. Dann gehört auch Umkehr dort dazu. Sonst ist die gute Nachricht vielleicht eine nette Nachricht. Und da gibt es ja so einen Spruch, nett hier, aber ja, brauche ich das denn überhaupt? Wozu? Also Johannes tritt auf als Rufender und er tritt irgendwie auf als Wegbereiter für Jesus. Und am Ende ist sein Leben aber für eins da, um zu zeigen, um nach vorne zu zeigen und auf den zu zeigen, der kommt. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Also er zeigt sozusagen nach vorne auf den, der diese Lösung für diese ganze Sache mit der Sünde am Ende wirklich bringt. Und das fand ich so interessant mit dieser Taufe, weil ich würde mal vermuten, die meisten von euch haben schon mal geduscht. Das ist eine Sache, die ist gut, aber die bringt halt auch nicht viel, wenn man sie nur einmal macht. Das ist irgendwie, man wird sauber, aber man wird auch wieder dreckig. Also es ist eine Lösung, aber halt auch nur eine temporäre Lösung. Und ich glaube, so war es auch mit dieser Umkehr und so ist es auch mit dieser Umkehr, beziehungsweise mit dieser Wassertaufe. So, es ist vielleicht Vergebung für die Sünden, die in der Vergangenheit liegen, aber es löst nicht dieses Problem, dass diese Sünde irgendwie in uns steckt und dass wir immer wieder falsch abbiegen. Und im Endeffekt ist es nur Wasser. Und Wasser kann auch wenig machen oder es ist nur ein Symbol. Und er sagt, nee, es braucht was anderes. Es braucht jemanden, der stärker ist als ich, bei dem ich nicht würdig bin, ihn gebückt seinen Schuhriemen zu lösen. Jemand, der mit Heiligem Geist tauft und zeigt, auf Jesus, der in die Welt gekommen ist, perfektes Leben gelebt hat, für unsere Sünden gestorben ist, wieder auferstanden ist, um uns sozusagen damit reinzunehmen, um für alle Sünden, die wir in der Vergangenheit gemacht haben und die wir in der Zukunft noch machen werden, Vergebung zu bringen und uns im selben Zug ja, neues Leben zu schenken mit dem Heiligen Geist. Ein neues Leben zu schenken, geprägt vom Geist Gottes. Also man könnte sagen, Johannes ist praktisch ein Platzmacher für das neue Leben mit Jesus. Wir lesen zum Beispiel in Römer Kapitel 8, Vers 11 und Vers 14 bis 15. Was habe ich denn jetzt gemacht? Na gut, ich lese erstmal vor. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Ach da. Also er ruft uns hinein in dieses neue Leben mit Jesus, dass wir nicht mehr so als in so einem exzessiven Umkehren, dass wir uns eigentlich schon mehr im Kreis drehen leben müssen und jeden Tag 2 Stunden nur gucken, was haben wir eigentlich falsch gemacht und in absoluter Angst leben, dann doch irgendwie vor Gott nicht gerecht zu sein, sondern dieses neue Leben gemeinsam mit Gott, gemeinsam mit dem Geist Gottes. Und das ist was, das haben wir ja zum Beispiel im Wochenspruch gelesen, was uns freuen darf, was uns richtig Freude eigentlich auslösen darf, was es eigentlich auch muss, weil es die beste Nachricht ist. Und wir sind gerade so in der Adventszeit. Ich habe gehört, ich persönlich habe immer ein Problem, mich um Geschenke zu kümmern. Ich muss da eher umkehren. Und viele befinden sich irgendwie so im Stress. Man muss das und das und das besorgen. Aber man kann sich mal die Frage stellen, wo wird diese Freude an dem, was mir eigentlich gegeben ist mit Jesus, wo wird die vielleicht wieder überdeckt? Wo schläft die ein? Wo wird die erstickt mit Alltag, mit anderen Sorgen? Und uns die Frage stellen, ja, wo darf ich Neues wagen? Wo darf ich da was dran ändern? Gibt es Dinge, die ich in meinem Leben mal lassen muss? Die ich vielleicht mal fasten kann? Oder gibt es vielleicht Dinge, die ich mal ganz neu ausprobieren kann? Ich habe zum Beispiel gemerkt, nicht einfach nur sozusagen Bibel zu lesen und dann abzuhaken, sondern auch einfach mal sich hinzusetzen und die Stille mit Gott zu genießen, gibt mir unglaublich viel. Also sich zu fragen, wo kann ich Dinge anders machen, um dem vorzubeugen, um vielleicht der Freude, die wir eigentlich haben sollen, mehr Raum wiederzugeben. Wo ruft mich vielleicht Gott generell neue Sachen rein? Wo darf ich Ungewohntes wagen? Also Johannes, er tritt auf als Rufender, er trifft auf als Wegbereiter und macht am Ende Platz für das Wichtigste, für das neue Leben, das wir mit Jesus haben dürfen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.